ihr Leichtmatrosen. Alle Mann an Bord.
Hallo Thorsten.
Hallo Oliver, willkommen zurück.
Ja, vielen Dank. Jetzt war ich ja eigentlich darauf vorbereitet, dass wir heute eigentlich die Folge aufnehmen über meine Reise. Aber wir haben uns ja gerade nochmal kurz geschlossen. Das machen wir, wenn du auch in Norwegen warst.
Genau, wenn wir beide im gleichen Land waren, dann können wir mehr über Land und Leute reden vielleicht, anstatt ein bisschen weniger über die Schiffe. Und das interessiert die Leute vielleicht auch.
Und das haben wir ja auch eigentlich versprochen mal ganz am Anfang, genau, dass wir auch ein Reisepodcast sind, also mehr über die Ziele sprechen. Und das wird, glaube ich, definitiv ein Fokus von unserer Norwegen-Folge dann, wann immer wir sie auch dann aufzeichnen und auch senden. Aber trotzdem würde ich gerne noch ein paar Worte dazu verlieren, weil das war echt der Hammer und unglaublich. Und zwar klar, im Mai Norwegen, da erwarten uns, wenn es gut läuft, 15 Grad. Und wenn es noch besser läuft, kein Regen. Aber zumindest Wolken. Was soll ich sagen?
Wir hatten hier wunderschöne Polarlichter in der Zeit.
Da komme ich jetzt mal gleich zu. Ja. Also, wir haben von der Abfahrt in Hamburg zum Hafengeburtstag bei strahlendem Sonnenschein bis zur Ankunft wieder in Hamburg bei strahlendem, da war morgens ein bisschen Nebel, aber der Sonnenschein kam dann noch, durchgängig gefühlte 23, 24 Grad und keine Wolken. Boah. Und wie der Kapitän so schön sagte, Ententeich. Das Pooldeck war so voll wie in einer Mittelmeertour.
Okay, im Sommer. Okay.
Und das bei einer Norwegen-Tour im Mai. Der Lektor an Bord sagte, er fährt die Tour seit 20 Jahren. Er hat noch nie erlebt, dass man im Mai ohne eine Mütze rausgehen kann. Also das war schon der erste Hammer dieser Reise. Also alles richtig gemacht, was das angeht. Mhm. Und ich hatte wirklich das Glück oder die Gelegenheit, am letzten Seetag eine sogenannte Inside-Tour zu machen. Und wir haben uns neben Theatrium noch die Wäscherei angeguckt. Sehr, sehr spannend. Erzähle ich dann ein bisschen was zu. Die Brücke. Auch total spannend. Und den Maschinenraum.
Wo man nicht hinkommt normalerweise. Nicht hinkommt, ja.
Und den Maschinenraum. Aber das
sehr geil. Freue ich mich auf deine Nachricht, was du da alles zu erzählen hast, weil das klingt sehr interessant. Musstest du das bezahlen? Ganz kurz, musstest du es bezahlen?
Ja.
Okay.
Da sage ich dann was in der Folge dazu.
Genau.
Genau.
Aber heute, ja, vielleicht sage ich das unseren Cruisies da draußen, wo es drum geht. Und zwar, ich habe mir überlegt.
Nach dem Intro?
Intro. Lass mal das Intro.
Los genau. Geht's.
Herzlich willkommen an Bord von zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt- und Reisepodcast mit Olli und Thorsten.
Nein, das ist nicht unser Intro, aber ich habe dann, während wir gerade eben vorhin noch ein bisschen unser Vorgespräch hatten, du hast mir vorhin erzählt, dass du gerne Rockmusik hörst, ne? Und ich habe da mal kurz noch meine Band engagiert und wir haben mal ganz kurz noch im Probenraum was aufgenommen, weil du gerne Rock hörst. Ich hätte dann noch was. Warte mal.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Thorsten, wo fahren wir mit unserem kleinen Boot denn heute hin?
Jetzt werde ich es wieder gefragt. Ja, schön. Durfte ich das fragen. Ja, Olli, ich habe mir tatsächlich, als du unterwegs warst, überlegt, ob wir mal so ein kleines Ranking machen. Und zwar, dass wir nicht vergleichen mit anderen Cruise Lines, sondern dass wir einfach mal sagen, was uns bei der einen Kreuzfahrtgesellschaft jetzt so gefällt. Da machen wir vielleicht eine kleine Reihe draus, dass wir zumindest mal die drei Großen, mit der wir unterwegs sind, uns drüber unterhalten. Und ich habe gedacht, da du ja frisch von der AIDA kommst, nutzen wir die Gelegenheit und erklären unseren Cruisies mal 10 Dinge, die wir mögen bei AIDA. heute. Okay. Und der Modus, den ich mir so überlegt habe, folgendes: Du 10 Dinge, wir sind zu zweit, das heißt jeder 5. Mhm. Wir ranken unsere Lieblingssachen an Bord und erklären den Leuten, warum wir das auf dem Platz 5 oder auf dem Platz 4 oder je nachdem, wo wir das gerankt haben, warum wir das gut finden und ja, und vergleichen und arbeiten uns dann mal so langsam nach oben auf den Sachen, die wir beide halt toll finden. Ja, habe ich ehrlich gesagt geklaut von meinem Lieblingspodcast. Grüße gehen raus an Nerd und Kultur. Aber tatsächlich finde ich das gut.
Finde ich auch gut. Das heißt, ich muss mir jetzt aber schnell meine Top 5 Gründe einfallen lassen, was ich bei AIDA alles gut finde. Aber das ist kein Problem, das sollte ich hinkriegen.
Die müssten ja quasi noch präsent sein.
Ja, natürlich, das ist präsent, wobei es ist ja auch ein bisschen immer auch schiffabhängig, aber nee, das kriegen wir hin. So, okay. Dann würde ich doch sagen.
By the way, auf welchem Schiff warst du?
Ich war auf AIDA Perla. Also sozusagen so die von den Großen die Kleine und von den Kleinen die Große. Aber war gut. War. Es würde ich fast, also ich bin jetzt schon länger kein Sphinx-Schiff mehr gefahren. Ich tendiere aber dazu, dass das, glaube ich, jetzt zumindest vor dem Umbau der alten Sphinx-Schiffe, die ja dann so ein bisschen noch ein Upgrade erfahren, aber zumindest bis dahin sicherlich zu meiner Lieblingsschiffsklasse gehört, hat für mich nur ein, zwei kleine Nachteile. Das Kleine, ich finde die schon sehr schade. Also zum Beispiel, dass man bei der Perla und auch Prima nicht vorne in den Bug, also am Bugbereich eine Sicht rum hat. Das ist bei der Cosma und Nova schöner gelöst oder bei den Sphinx-Schiffen, dass du halt auch vorne stehen kannst irgendwo oben an Deck, sondern da haben sie ja ihren separaten Bereich, der nur bestimmten Gästen vorbehalten ist. Das wäre so ein Wermutspunkt. Ansonsten, nee, finde ich das eine gelungene Mischung aus ganz vielen Punkten. Aber wie gesagt, die guten Punkte, die kommen ja jetzt erst noch.
Ja. Bloß eine kleine Triggerwarnung. Bei mir geht's natürlich so, ich war noch nicht ganz so oft bei AIDA unterwegs, also genau zweimal. Und auch nur auf den Sphinx-Klasse-Schiffen, auf der Luna zum Beispiel. Und ich kann natürlich zu den Großen wenig sagen, deswegen meine Top 5 spiegeln natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen, die ich da an Bord gemacht habe. Aber es geht ja um die positiven Sachen, von dem her auch die kleinen Schiffe haben ja positive
Sachen. Wir reden ja von den Reedereien im Allgemeinen und da gehören natürlich auch jede Schiffsklasse und jede Schiffsgröße dazu und eben dann die Punkte, die einem, vielleicht gibt es ja auch verbindende Punkte. Also ich glaube, das ist ja durchaus auch bei.
Und es darf ja auch sehr persönlich sein, genau.
Ich bitte darum, dass es persönlich wird, sonst wäre es ja schade.
Natürlich.
Aber magst du anfangen?
Mit deiner wie soll man anfangen? Mit meiner Nummer 5, genau, mein Platz 5.
Habe ich verstanden, ne? Also von jedem 5.
Genau, also da fange ich mal an. Genau. Also, mein Platz 5 habe ich gerankt, die. Trommelwirbel, Spezialitätenrestaurants. Hast du einen Trommelwirbel?
Ich muss mal kurz gucken. Ja? Trommelwirbel, warte. Das müssen wir doch jetzt hier hinkriegen.
Das schon. Okay, dann nehmen wir den.
Ja, immerhin sowas, ja. Okay, aber.
Genau. Also, es geht um die Spezialitätenrestaurants. Ich war damals ziemlich happy, dass einige Spezialitätenrestaurants da auf der Luna unterwegs waren. Dass man da hier gab es diesen Biergarten zum Beispiel, wo man dann essen gehen konnte. Und das Brauhaus, ja, genau, so hieß es. War wunderbar, war großartiges Essen. Und dann war quasi das Essen auch inklusive. Man musste nur die Getränke zuzahlen, weil wie bei AIDA halt immer, weil es da, damals gab es gar keine Getränkepakete mehr zu buchen, als wir da unterwegs waren, beziehungsweise waren wir, glaube ich, 6 Tage unterwegs und die Getränkepakete bekomme ich erst ab 7 Tage oder so, irgend sowas war.
Ja, es gab eine Zeit lang, da waren die Getränkepakete
ist heute anders.
Kontingentiert, limitiert, wie immer auch.
Genau.
Da war mal so eine Phase, mittlerweile, glaube ich, kannst du sie an Bord noch problemlos buchen und aber.
Genau. Also ich finde so Spezialitätenrestaurants sowieso auf Kreuzfahrtschiffen immer sehr interessant. Man hat mal ein bisschen Abwechslung vom normalen Buffet oder was man halt so üblich bekommt. Und von dem her fand ich gerade jetzt zum Beispiel das Brauhaus, das war auch das erste, wo wir dann als Familie drin essen waren, fand ich großartige Sache. Deswegen die Spezialitätenrestaurants bei mir auf Platz 5.
Also
ja, komm mal zu deiner Nummer 5 jetzt.
Moment.
Hey, bin ich zu schnell?
Was sagen? Also das Brauhaus habe ich bisher immer, hatte ich in der Vergangenheit immer gemieden, weil jetzt auch nicht so wie soll ich es nennen? Das ist Klischee, aber so ein bisschen der Oktoberfest-Festzelt-Typ bin und so weiter und habe das ja dann das erste Mal in bei meiner Reise im Januar, bei der Metropolentour ausprobiert und war ja wirklich positiv überrascht über wirklich die Qualität des Essens. Ich hatte das irgendwie so, naja, ich hatte immer nur die Schweinshaxen da gesehen, was jetzt eben nicht so meins ist, aber hatte ein hervorragendes Schnitzel und bei der letzten Tour ein hervorragendes Gulasch, also wirklich super, super lecker und war wirklich angenehmst überrascht. Also Brauhaus definitiv, wer vielleicht auch bisher sonst immer so ein bisschen Vorurteile hatte, echt mal ausprobieren, weil echt gut. Ja.
Ja.
So viel zum Brauhaus und den spezialisierten
Restaurants. Oh, und ich sehe jetzt gerade, pass auf, ich habe gerade die Liste vor Augen, ja, unsere gegenseitigen Listen, gerade eben haben wir sie ja veröffentlicht. Ja. Ich sehe jetzt gerade, deine Nummer 5 deckt sich fast mit meiner Nummer 4.
Nee.
Ja, die haben Schnittstellen. Die haben Schnittstellen. Die haben
Schnittstellen, wobei, jetzt komme ich mal mit meiner Nummer 5.
Bei dir geht's.
Ja,
ja, genau.
Also ich habe es mal jetzt genannt, ich habe es ja ganz schnell aufgeschrieben eben, ich habe es jetzt mal Schiffsdesign und Einrichtungen genannt. Das ist jetzt total nicht
sagen. Ah, okay.
Also mit Schiffsdesign meine ich einfach erstmal, wie sind die verschiedenen Bereiche? Und damit meine ich den Spa-Bereich, aber auch die Außendecks oder wie sind die Pool-Bereiche gestaltet? Finde ich einfach extrem gut. Also jetzt nehme ich mal über die neueren Schiffe heraus, den Beach Club zum Beispiel. Finde ich eine super, super Geschichte, ne? Dass du auch bei Natur, okay, jetzt hatten wir in Norwegen über 20 Grad, da hätten wir jetzt den überdachten Poolbereich eigentlich nicht gebraucht, weil es draußen fast wärmer war als drin in der Sonne. Aber wenn du wirklich in einem kühlen Fahrgebiet bist und hast halt wirklich einen überdachten Pool, ist das schon was wert, gerade wenn du mit Familie unterwegs bist, ne? Wobei ich jetzt nicht nur auf den Pool, sondern auch das Thema, und da kommt jetzt, glaube ich, die Schnittstelle zu dir, das Theatrium. Ich meine, natürlich war früher der Klassiker das geschlossene Theater, ein oder zwei Showzeiten. Und dann musstest du eben davor oder danach essen. Und mit dem Theatrium, dieser offenen Bauweise, dass du halt wirklich auch mal reinschnuppern, wobei es ist eher ein Vorbeischnuppern und weniger ein Reinschnuppern, ein Vorbeischnuppern machen kannst. Dir, was läuft da gerade? Gefällt mir das? Gefällt es mir nicht? Bleibe ich stehen? Gucke ich zu? Setze ich mich hin und bleib länger? Oder sage ich, nicht meins, gehe ich weiter? Also, und dass du ja auch dann teilweise die Proben mitbekommst tagsüber, wenn du Lust hast, da dich hinzusetzen. Das finde ich gut, weil es einfach so ein bisschen, ja, so ein offenes Konzept finde ich echt gut. Also deswegen ist das für mich meine Nummer 5. Und wie das Schiffsdesign umfasst sicherlich noch viel, viel mehr, als ich jetzt gerade eben gesagt habe, aber einfach, wie man sich als Gast auf den Schiffen fühlt und zurechtfindet und welche Orte man da so findet. Wobei ich sagen muss, den Punkt besten Ort oder mein Lieblingsort, den gibt es leider in der Form nicht mehr. Den gab es auf der Vita und auf der Aura, auf der Cara weiß ich nicht, da hieß er die Hemingway Lounge. Das war am Heck des Schiffes, steuerbordseitig, relativ weit oben, so ein kleiner Raum, der wie eine alte Bibliothek eingerichtet war. Mit so einer Hollywood-Schaukel draußen, wo man dann wirklich sein Buch schnappen konnte und sich dann dahin fläzen konnte. Total toller Ort, total ruhig. Hemingway Lounge gibt es auf den neuen Schiffen immer noch, ist aber jetzt halt im Schiff irgendwo eine kleine Ecke, wo die Bücherregale stehen. Den Charme der alten kleinen Schiffe, den hat sie nicht mehr. Das war echt mein Lieblingsort. Aber gut, trotzdem ein toller Ort und trotzdem Teil des Schiffsdesigns gewesen. So.
Ja, glaube ich dir.
Und was ich vermisse, einen Punkt habe ich noch, was ich echt vermisse als alter Fahrer. Ich liebte die bunten Türen, die es bei den alten Schiffen und auf den Sphinx-Schiffen ja immer noch gibt, die sie halt eben bei den neueren gegen einfach Holzfurnier, nenne ich es jetzt einfach mal, ausgetauscht haben. Ich mochte das bunte Quietschige irgendwie. Aber okay.
Ja? Okay, das hätte jetzt bei mir nicht auf die Liste geschafft, weil das war nicht furchtbar. Nein, aber darüber reden wir nicht.
Das macht halt den Charakter. Und da sind wir halt schon bei einem Punkt. Ja. Also was ist so ein bisschen typisch für eine Marke? Oder für ein, ich will das nicht Produkt nennen, das ist so technisch, aber für so ein Erlebnis. Was macht so ein Ding aus? Und dann gehören halt so ein paar, sag mal, Einrichtungseckpunkte, die du immer wieder erkennst, die gehören dazu irgendwie.
Ja, klar. Ich meine, AIDA, klar, ist bunt, dann passt das schon dazu. Ja, meine Nummer 4, also wir hatten dann, okay, ich habe es dann vom gelesen, weil du das Theatrum bei deiner Liste mit drinstehen hattest. Dann haben wir die Schnittmenge zu meiner Nummer 4. Was mir... ja, schön so ein Spielzeug. Also zu meiner Nummer 4, die Entertainment und die Shows. Und da hat natürlich das Theatrium einen ganz, ganz großen Anteil dran, weil es halt ein anderes Feeling ist, wie du das gerade gesagt hattest. Man kann einfach mal dran vorbeilaufen. Man kann einfach auch stehen bleiben, ein bisschen mitbewundern. Man muss aber nicht. Da ist immer was los. Und auch die Qualität der Shows war schon beeindruckend gut, als wir da waren. Von dem her ist mir das auch in Erinnerung geblieben als sehr, sehr positiv. Und deswegen ist das auch hier definitiv meine Nummer 4, weil habe ich auch schon auf anderen Schiffen deutlich schlechter gesehen.
Ja, also die Shows sind, gut, jetzt fehlt mir der Vergleich, ich würde sagen gut. Und man legt ja, glaube ich, mittlerweile auch wieder mehr, also auch das ist ja wie immer in vielen Branchen ein Auf und Ab. Ja, man hatte früher irgendwie eigene Leute, dann wurde quasi outgesourced, dann hat man ja bei jeder Zeit lang auch quasi wie nenne ich es? Also die das Unternehmen, das sozusagen die Shows vorbereitet oder das sozusagen für das künstlerische Konzept vor allem was irgendwie so ein bisschen outgesourced, dann hat man das zugemacht, die Leute irgendwie so ein bisschen vor die Tür gesetzt. Jetzt fängt man an, wieder das irgendwie so reinzuholen. Also die Shows haben sicherlich wirklich eine gute, super gute Qualität. Und jetzt wieder kleine Sneak zur nächsten Folge oder wann immer sie kommt. Wir hatten auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Theatriums werfen dürfen. Sprich, wir waren quasi hinter der Bühne, haben uns sozusagen den Garderobenraum und den Bereich, wo sich die Künstler schminken und umziehen müssen, angesehen. Also das ist schon nicht so großzügig vom Platz. Also wie sagte die Dame, die Führung hat, man lernt sich da sehr gut kennen. Und da habe ich wirklich allergrößten Respekt, wenn die wirklich dann ihre Kostümwechsel haben, schnell hinter die Bühne sich umziehen müssen und wieder raus. Also das ist echt ein Knochenjob. Und, muss man dazu sagen, die müssen jede Show innerhalb von einer Woche lernen. Die kommen 6 Wochen vor quasi deren Beginn an Bord, müssen 6 Shows lernen, haben für jede eine Woche Zeit. Montags der erste Tag, Freitag muss die Show sitzen und dann kommt die nächste Show. Das heißt, die müssen nach 6 Wochen noch die Show von der ersten Woche kennen. Also allergrößten Respekt. Ja.
Absolut. Definitiv. Verdient die Nummer 4.
Verdient die Nummer 4.
Ja.
Dann kommen wir doch zu...
Ja. Machen wir Trommelwirbel. Deine Nummer 4.
Ich habe auch Spezialitätenrestaurants aufgeschrieben, aber aus einem anderen Grund.
Also, ja, du meinst es anders.
Ich meine es anders. Also du hast sozusagen das Thema Essen und Getränke und inklusive oder exklusive, wie auch immer. Bei mir sind es wirklich die Konzepte. Also ich finde zum Beispiel das French Kiss, was es auf den Sphinx-Schiffen noch nicht gibt, dann nicht. Ab 25, 26 zumindest mal auf 3, soweit man das schon irgendwie sehen kann auf den Renderings, die es von AIDA gibt, finde ich ein tolles Konzept. Also da wird ja auch zum Teil gefrühstückt, à la carte. Du hast um die Mittagszeit, kannst du dann eine leckere Tarte essen oder auch dir ein Baguette sozusagen machen lassen und hast abends ein wunderbares, tolles Abendessen dort. Also es ist halt nicht nur abends in Nutzung, sondern wirklich, du hast halt wirklich den ganzen Tag über dort was und auf den größeren Schiffen zumindest auch nochmal so ein bisschen, an den Außenseiten, also Rückzugsnischen, wo du dann auch mal wirklich gemütlich hinsetzen kannst. Und einfach das Essen ist umwerfend gut, weil das war jetzt nur das French Kiss und aber auch die anderen Konzepte, einfach finde ich von der Mischung her, von dem, was es ist, einfach super gut gelungen. Ja, also, und du hast halt wirklich die Gelegenheit und die Möglichkeit, dann auch mal so ein bisschen schicker essen zu gehen, wenn man das möchte, an Bord eben. Und hast ja wirklich von, sag ich mal, schlichten Konzepten, denn auch das Brauhaus ist ja nicht ein Spezialitätenrestaurant am Ende, wo du halt relativ leger hingehen kannst, bis halt wirklich hin zum, ich nenne jetzt mal das French Kiss, wirklich auch eine Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Richtung Fine Dining. Es ist jetzt nicht das Fine Dining, was man an Land vielleicht kennt oder nicht wie im Rossini, aber es ist schon, also ist schon gut, definitiv.
Ja, Spezialitätenrestaurants, großes Thema quasi auf jedem Kreuzfahrtschiff der Welt. Ja. Definitiv habe es ja auch drauf, zwar vielleicht aus einem anderen Hintergrund, aber ja, hat mir bei AIDA auch immer gut gefallen, die Idee. Die Ideen, die sie haben und auch jetzt mit dem Makeover von den Sphinx-Schiffen, dass da was Neues dazukommt und dass sie auch das komplett umbauen, da ist ein bisschen was in Bewegung, das finde ich ganz gut.
Dass sie diese Konzepte auf die kleinen Schiffe ja mitbringen, zeigt ja, dass es scheinbar wirklich...
Dass die funktionieren, ja.
Und bei den Leuten gut ankommen, ja. Ich meine, deswegen, also definitiv mein Punkt definitiv auch da drauf. Ja, kommen wir zu deiner Nummer 3.
Ich muss jedes Mal lachen, wenn du das Ding machst. Okay. Meine Nummer drei, ja. Also die habe ich tatsächlich aufgeschrieben aus der Sicht hier als Reiseberater. Was ich toll finde bei AIDA, dass die halt auch, wie einige andere auch, aber manche eben auch nicht, sie haben halt verschiedene große Schiffsklassen. Was meine ich damit? Also sie haben zum einen die Sphinx-Schiffe, die man heutzutage ja quasi als klein bezeichnen könnte, wo sich auch viele Leute wünschen, die kleineren Schiffe. Gerade wenn mich jemand fragt, oh Mensch, ich möchte nicht so viel Trubel haben, ich möchte weniger Leute dabei, dafür vielleicht mal Häfen, die nicht so hoch frequentiert sind, wo eben auch kleinere Häfen angelaufen werden, da sind die Sphinx-Schiffe einfach prädestiniert dafür. Dann hat man die Perla zum Beispiel, so die größeren Familienschiffe, die auch wirklich jeder liebt, wenn man das da, wenn man so mal rumhört und das sich mit Leuten austauscht. Die Größe ist hervorragend. Und man hat natürlich auch die ganz großen, da ist vielleicht ein bisschen trubeliger, aber es gibt natürlich auch viel, viel, viel Angebote, die man dann an Bord nutzen kann. Vielleicht hat man da in manchen Ecken nicht so einen Platz, aber dafür sind sie dann halt auch, was Nachhaltigkeit angeht, ganz groß dabei. Ja.
Aber ich meine, da sind
und so hat man jede Menge Auswahl und Differenzierung in den Schiffstypen. Ja.
Und ich glaube, da sind wir bei einer Aussage, die wir irgendwann mal in einem unserer ersten Folgen getätigt haben. Es gibt für jeden Gast die richtige Reederei, das richtige Schiff.
Genau.
Man muss es halt nur finden oder suchen. Und da gibt es sicherlich gerade jetzt innerhalb, wir sprechen ja heute über AIDA, durch eben die jetzt mittlerweile, ich nenne es mal 2,5 Schiffstypen, also für mich gehören dann Prima, Perla und Nova Cosma zumindest mal in einen ähnlicheren Bereich, gibt es zumindest wirklich da auch für jeden Anspruch, Geschmack oder für jede Vorliebe das Passende. Und was ich aber auch ganz spannend finde, und ich weiß auch, geht mir durchaus ähnlich, ne? Also was ich jetzt gleich sagen werde, obwohl ich es mir nicht erklären kann. Jetzt kann man ja sagen, die Sphinx-Schiffe sind ja grundsätzlich eigentlich alle gleich. Fast. Okay, die neueren haben nochmal ein Deck mehr an mancher Stelle, aber egal. Im Grunde sind sie alle gleich und trotzdem haben ganz viele ihr Lieblingsschiff innerhalb der Sphinx-Klasse. Bei mir ist es die Luna zum Beispiel, weil ich die einfach am meisten von den Sphinx-Schiffen gefahren bin. Wobei, ob es daran liegt, weiß ich gar nicht, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass es halt trotz der Gleichheit dann doch so einen Favoriten gibt, so einen heimlichen bei ganz vielen.
Ich finde es ganz spannend, wenn wir dann mal über TUI reden, ein Fall, dass ich dich mal auf die TUI entführen kann. Da wird es dann ganz interessant, weil da sind die Schiffe doch sehr viel vergleichbarer als jetzt bei AIDA.
Du meinst, da hat man wirklich Copy-Paste gemacht.
Aber nicht, genau. Nicht ganz, aber also, nicht ganz, aber die sind deutlich, kennst du eins, fühlst du dich auf allen zu Hause.
Was ja aber auch.
Aber wir wollen ja heute nicht darüber, wir wollen aber nicht heute über TUI reden, heute reden wir über AIDA.
Aber ich glaube, es geht einem bei den Sphinx-Schiffen aber auch so. Die Unterschiede, die es gibt, sind so marginal, dass du schon auch dieses Gefühl von, kenne ich, kommt mir vertraut vor, weiß ich, wo was ist. Das hast du interessanterweise auch bei den Großen, auch wenn du die Kleinen vorher, also das ist schon auch durchaus vorhanden. Ja. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 3. Was habe ich? Ich muss es ja schnell hinschreiben, ich hatte ja nicht viel Zeit.
Ich habe dich ein bisschen überrascht heute.
Also ich habe hier zwei Schlagworte, die ich gerne aber so ein bisschen erklären würde. Und zwar habe ich Familien geeignet und generationenübergreifend aufgeschrieben. Was meine ich damit? Mit dem Begriff Familien geeignet spreche ich sicherlich eher über die 4 größeren Schiffe. Ne? Also ich war noch nicht mit Familie auf den Sphinx-Schiffen, von daher, ich kenne sie nur ohne kleinen Anhang. Es ist einfach so, dass du, wenn du halt kleine Kinder hast, und mit kleinen meine ich irgendwas zwischen 3 und, 6, 7, 8, ab danach wird es, glaube ich, nicht mehr so ganz relevant, dass du einfach dann wirklich Bereiche hast, wo du einfach mit den Kindern was machen kannst. Ne? Sei es ein kleiner Spielbereich, sei es für Kinder speziell Poolecke, und einfach ein Angebot hast, dass du sie beschäftigen kannst. Ne? Also auch mal während vielleicht einem Seetag und so weiter. Also das ist vielleicht nicht bei allen Reedereien, jetzt kann ich es nicht vergleichen, ne? Ich habe jetzt sozusagen nur einmal kurz den Fremdgehversuch gewagt. Finde die einfach für Familien gut geeignet und das ist mir auch auf unserer aktuellen Reise aufgefallen, es waren sehr viele Familien, wo auch dann die Großeltern mit dabei waren. Ne? Und ich glaube, die Schiffe sind von dem, wie sie gemacht sind, was sie bieten. Und jetzt gehen wir auch nicht nur mal von der Hardware Schiff, sondern auch auf das Programm, was angeboten wird, wirklich für jede Generation geeignet. Und ich mache es mal ganz bezeichnend.
Würde ich unterschreiben.
An einem der Seetage saß ich in der Nähe des Shuffleboard-Decks und ja, da haben dann wirklich ein junges Pärchen, die, wie alt waren die, vielleicht Ende 20, zusammen mit einem Ehepaar, die sicherlich jenseits der 70 waren, einfach Shuffleboard gespielt. Ganz klassisch, klischeehaft, wie man es auf dem Schiff so macht. Aber nein, ich meine, es gibt von den Tanzkursen vielleicht für eher die Älteren bis hin zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten für die Jüngeren. Also es ist nicht ein Schiff nur für Alte oder nicht nur für Junge, sondern du kannst halt wirklich für jede Generation wirst du was auf dem Schiff finden, vom Angebot her, aber auch von dem, was das Schiff an Hardware sozusagen bietet. Und das finde ich definitiv gut. Ja, also auch die Shows sind so, dass du, glaube ich, für jeden Geschmack irgendwas dabei hast. Ne? Also dass
da hatte ich vorhin gar nicht so erwähnt, als wir es für den Shows hatten, aber das meinte ich auch. Ja, einmal haben sie irgendwie eine Artistik-Show, die ist zum Ansehen fürs ältere Publikum, und dann haben sie mal wieder ein Quiz, wo sie das Publikum komplett mit einbeziehen. Das ist dann eher wieder was für die Jüngeren. Die Älteren sind da eben ein bisschen reservierter meistens. Ja, da ist immer was geboten. Du hast da vollkommen recht.
Eine Aktivität. Das ist mir aber auch aufgefallen, gab es nämlich zweimal während meiner Reise, wo ich auch sagen muss, definitiv generationenübergreifend Bingo. Da findest du immer jedes Alter.
Oh, wir machen mal eine Folge nur über Bingos an Bord.
Nein, aber es war wirklich, definitiv Familie und generationenübergreifend mein Grund für die Nummer 3. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich es gerade lese, weil wie du den Unterschied zwischen deinem Punkt 4 und dem, was jetzt kommt, sozusagen machst, aber dein Punkt 2.
Ja, der tatsächlich hängt ja ein bisschen sogar mit deinem Punkt 2, zu dem wir dann nachher kommen, zusammen. Also ich habe als zweiten Punkt aufgeschrieben, was mir wahnsinnig gut gefallen hat damals, das Entertainment auch wieder, aber in dem Fall die Gästebetreuung. Und zwar, ich meine damit, die haben ja an Bord auch diese Gruppe, diese Hosts, diese Gastgeber.
So heißen sie.
Genau. Gastgeber heißen die, glaube ich, bei AIDA, bei woanders heißen sie Hosts. Ja? Und die kümmern sich einfach um die Belange von den Mitarbeitern, von den Gästen und so weiter, und gucken, dass da an nichts fehlt und dass die Spaß haben. Und die machen dann eine Quizshow, wo dann ihr Alter raten lassen. Und die waren so bemüht, als wir damals da waren. Und die sind mir so toll in Erinnerung geblieben. Also tatsächlich war als Programmpunkt an Bord einmal, mir da jetzt mal ein Beispiel zu machen. Als Programmpunkt war ausgeschrieben Stadt, Land, Fluss. Mhm. Und wir hatten natürlich unsere Kids dabei. Und da, was kann man Besseres machen, wie man eine Runde Stadt, Land, Fluss spielt? Und es hat sich zu dem Termin einfach keiner gefunden. Also kaum einer hatte an Bord Lust, an dem Tag Stadt, Land, Fluss zu spielen. Der Guesthost, der Gastgeber, ja genau, mir fällt jetzt gerade wieder das Wort. Der Gastgeber ist tatsächlich dann mit uns hingesessen und hat mit uns vieren Stadt, Land, Fluss gespielt, eine Stunde lang. Ich war total von Socken. Da hatte er seinen Spaß seines Lebens, und da hatte das auch ehrlich gemeint. Der hatte da wirklich Fun mit uns, Stadt, Land, Fluss zu spielen. Ja, aber ich meine, gut, die haben ja bestimmt auch noch andere Aufgaben, die vielleicht wichtiger sind als jetzt mit nur einer Familie hier Stadt, Land, Fluss. Aber die waren so bemüht, und das gilt aber für die ganzen, für alle Angestellten an Bord, dass sie sich so wahnsinnig auch um die Gäste bemühen. Und ich auch glaube, das, was ganz, ganz viele AIDA-Fahrer so dran schätzen, dass die Crew so mitfährt, also, oder was heißt mitfährt, dass die so nochmal ihr extra eigenes drauflegt, so an sich, und auch ganz viel den Gästen mitgibt.
Ne? Also das ist ein Punkt, und jetzt kommen wir dann sozusagen ja auch zu meiner Nummer 2. Da habe ich ja auch nur ein Wort mit Ausrufezeichen hingeschrieben, nämlich Crew. Also insofern haben wir hier jetzt den ersten Punkt, den wir sozusagen gleich beide haben und an derselben Stelle.
Und sogar auf der gleichen Stelle, ja.
Also, was meine ich damit? Ja, ich kann, glaube ich, nur das, was du gesagt hast, so ein bisschen fortführen. Also, wenn ich jetzt gerade die Reise eben, die ich jetzt im März gemacht habe mit einem Mitbewerber, vergleiche Und die Crew dort war auch nett, gar keine Frage. Ne? Also da war jetzt nichts Negatives. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das war da aber jetzt nicht so toll, sondern die haben ihren Job wunderbar gemacht. Aber die Art und Weise, wie man mit den Gästen kommuniziert, und ich meine jetzt nicht die Sprache, sondern auch mal einen Scherz macht. Also zum Beispiel, wir hatten, und ja, ich habe jetzt drei Crewmitglieder von der letzten Reise ganz besonders in Erinnerung. Also wir hatten zum Beispiel eine Dame, die zum Security-Personal kam, die also jedes Mal, wenn wir von Land wieder an Bord gingen, nach dem Security-Check sozusagen stand, die hat irgendwie einen Narren gefressen an meinem Sohn, warum auch immer, und fragte dann schon irgendwie ganz früh von der Reise, ja, wie er denn heißt, und dann, ja, da hat er gesagt, wie er heißt, und jedes Mal, wenn wir an Bord kamen und sie da war, hat er von ihr so ein kleines Snicker oder ein Gummibärchen irgendwie bekommen, also, und wirklich total herzlich, und dann ein Beispiel und zwei Servicekräfte in den Restaurants, wir saßen zum Frühstück und zum Abendessen in ähnlichen Ecken, meistens in zwei verschiedenen Restaurants. Und auch da die beiden Damen, die da bei uns für den Bereich zuständig waren, ja, nett sind sie sicherlich alle, aber einfach so einen persönlichen Kontakt. Ne? Man kam kurz mal ins Gespräch, wo sie herkommen und so weiter. Und dass man halt, also die haben dann wirklich auch den Kleinen jeden Tag schon mit Namen begrüßt und so weiter. Also definitiv ist das ein Punkt, den ich jetzt natürlich schwer vergleichen kann, weil ich eben seit 20 Jahren bei AIDA fahre, aber der mir trotzdem einfach positiv auffällt, ne? Dass du halt wirklich so ein, ich will nicht sagen Bindung, aber das wäre vielleicht zu viel, aber du hast so ein Gefühl hast, dass da eine Vertrautheit da ist und dass man wirklich, dass es ja so ein mehr ein Miteinander ist und klar, die einen sind zum Arbeiten da, die anderen zum Urlaub machen, das sind schon zwei verschiedene Ebenen, gar keine Frage, aber sie geben einem zumindest mal zu ganz großen Teilen. Ich glaube, Ausnahmen gibt es immer und überall und nicht nur an Bord, sondern auch in anderen Branchen, an Land und so weiter. Aber zu ganz, ganz, ganz großen Teilen einfach ganz viel Feeling rüberbringen zu den Gästen. Mhm.
Ja, unterschreibe ich zu 100%. Wir hatten auch auf unserer Fahrt mit der AIDA genau sowas. Wir hatten so einen Kellner in, ich weiß gar nicht, wo das war, war es ein Restaurant oder eine Bar, der hat ja auch einen Narren an unseren Kids gefressen. Und der kam immer und hat mit denen Scherze gemacht und hat dann, wir wussten dann von dem alles, wo er herkommt, wie, ja, was er gelernt hat, wie er zur Schifffahrt kam, dass er gern mehr Deutsch lernen möchte und so weiter und so fort. Wir haben uns so großartig mit dem verstanden. Wir sind dann immer schon extra dahin, um was zu trinken, dann, dass wir dann mit dem wieder so ein bisschen ins Gespräch kamen. Das war so herzlich und das haben eben viele an Bord und das kann ich absolut unterschreiben. Hast du vollkommen recht.
Ja. So, dann.
Oh, jetzt kommt mal die große Highlight. So. Ja, meine Nummer 1. Sind wir schon angelangt? Ja, aber wir sind gut in der Zeit. Perfekt.
Ja. Wir kennen keine Zeit.
Und ich mach's auch gar nicht so spannend. Aber tatsächlich, was mir bei AIDA ganz, ganz, ganz besonders gut gefällt, und zwar mit Abstand auf der 1, sind zum Teil die Routings, die sie anbieten, die man so bei anderen Cruise Lines nicht findet. Ja, zum Beispiel.
Ich lese das jetzt und ich höre das von dir. Ja? Und mein erster Gedanke war gerade eben, ist das wirklich so? Also sind die so außergewöhnlich?
Ja.
Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe mich wenig mit den Routings der anderen Reedereien beschäftigt bisher. Also so intensiv, dass ich jetzt einen Vergleich, also ich meine, wenn ich jetzt mit der Polen-Tour oder der Norwegen-Tour angucke, dann fahren die mehr oder weniger an dieselben Häfen an.
Ja, also die Standardtouren darf ich natürlich nicht nehmen, aber AIDA hat dann auch solche Sachen drin, wie zum Beispiel, die fahren in als einzige Deutsch, also von dem auf dem deutschen Markt zum Beispiel tätige Cruise Line, fahren die in die hier Mauritius und Seychellen an. Im Indischen Ozean. Das finde ich ein großartiges Routing und wäre für mich allein schon ein Grund, mal mich bei AIDA einzubuchen. Solche also Sachen. Dann die Selection-Reisen. Südafrika, gut, das haben andere auch, aber auch die Selection-Reisen, die sie haben, sind immer großartig, was das Routing angeht. Da muss man immer ein bisschen Augen aufhaben. Auch in, wenn sie Richtung Asien fahren oder auch im arabischen Raum, haben sie ganz, ganz großartige Sachen dabei, die andere so nicht haben. Okay. Oder auch, wenn man natürlich die Weltreise anguckt, die man etappenweise mitfahren kann. Andere haben natürlich auch Weltreisen, aber tatsächlich mit der AIDA, die sind dabei und haben da eben auch als deutschsprachiges Schiff großartige Etappen da dabei, wo man eben sonst in den klassischen nicht hinkommt.
Also ja. Ich meine, die aktuell frisch ist auch schon wieder ein paar Wochen her, Weltreise, also hätte ich die Zeit und das Geld, ich würde sie ja sofort machen. Also da sind so viele tolle Geschichten dabei, gerade auch, ich meine, wir hatten glaube ich auch schon
das mal meinte ich.
Jetzt New York ist natürlich ein Traum, einmal an der Freiheitsstatue vorbeizufahren.
Habe ich schon.
Ich habe jetzt gerade die Tage für Gäste eine Reise bei meinem Schiff. Aber der Hafen, der dort als New York angefahren wird, da kommst du aber an der Freiheitsstatue nicht vorbei, oder?
Doch, ich erkläre es jetzt kurz, die halten natürlich in Bayonne. Ja. Ja, Bayonne ist quasi etwas nördlich von Staten Island. Das ist natürlich, du bist nicht im Hafenbecken direkt vor Manhattan, wie jetzt die AIDA immer gehalten hat. So, aber meistens ist da der Captain Todd Bergman, der früher Navy-Offizier war, bei meinem Schiff, und der hat einen guten Draht zum Hafenkapitän, sodass die. Dass man meistens, legt man ja relativ spät abends ab, so 22, 23 Uhr, dann fährt man noch ins große Hafenbecken, sieht die beleuchtete Stadt und dreht vor der Freiheitsstatue eine 360-Grad-Runde. Also die drehen sich einmal um sich selbst, machen ein großes Brimborium direkt an der Freiheitsstatue vorbei und fahren dann erst raus. Also man sieht's doch.
Aber das ist ja nur ein Beispiel. Die Weltreise ist ja nur wirklich, ne, Panama-Kanal unter der Golden Gate Bridge durch Hawaii. Genau. Japan ist also grandios. Also,
und man kann es natürlich in Etappen auch mitfahren. Man muss ja nicht die ganze Weltreise an Bord bleiben. Zeit,
ne? Also nächstes
Mal. Da braucht man natürlich immer.
Also hätte die noch immer. Australien dabei, dann wäre sie perfekt. Also dann wäre sie wirklich.
Australien ist sowieso auch eins von meinen Traumdestinationen. Ja. Leider fahren da nicht alle hin.
Ja, die Weltreise.
Aber kommt.
Aber na gut. Nee, ich verrate jetzt nicht. Weil du gerade eben 63 Grad.
Ich habe übrigens gerade gelogen. Tatsächlich durch die Umroutings, da ja die ganzen Schiffe jetzt aktuell, wenn sie in ihre Winterfahrgebiete nicht mehr durch den Suezkanal fahren, fährt mein Schiff jetzt auch über Mauritius. Tatsächlich das erste Mal, ein Erstanlauf, glaube ich.
63 Grad, Freistatt. Erinnere mich dran, wenn wir unsere Norwegen-Folge. Ach, ich denke davon selbst dran. Ich erzähle jetzt dann, wenn es soweit ist. Erinnerung an mich selbst. Ich spreche über 360-Grad-Drehung von Schiffen. Gut.
Aber da habe ich auch noch was.
Ja, aber das dann, wenn es soweit ist. So, jetzt meine Nummer.
Deine Nummer 1. Soll ich Trommelwirbel machen?
Also, meine Nummer 1. Und die schließt sich irgendwie so ein bisschen an die Nummer 2 an. Und ich lese erstmal wieder vor, was da steht, und dann versuche ich es wieder zu erklären. Ich habe aufgeschrieben, AIDA ist Familie. Es ist wie nach Hause kommen, Wir-Gefühl. Ich habe es jetzt in der letzten Folge, glaube ich, auch schon so ein bisschen erwähnt. Ne? Oder war es die letzte? Also in einer der letzten Folgen. Was AIDA wirklich, wirklich richtig gut schafft, und das klingt jetzt technisch nach irgendwie Markenbindung oder wie auch immer man das vielleicht erzählen würde, aber nein, dass man so ein Gefühl hat, du kommst an Bord und denkst, ja, das, also wie nach Hause kommen, ne? Also es ist wie Familie, kommst du Familie, du hast es, und da gehört eben die Crew mit dazu, ne? Die gibt dir das Gefühl, dass du irgendwie willkommen bist auf eine gewisse Art und Weise, ne? Also das fängt halt damit an, dass zum Beispiel auch so ein Kapitän relativ nahbar ist. Ne? Ich meine, das machen sie natürlich in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz massiv, dass halt auch die Crew teilweise in Shows integriert wird. Ne? Also natürlich gibt es ja bei AIDA die Primetime, dass da der Kapitän oder der General Manager gesprochen haben. Das war immer irgendwie schon so, aber halt auch mal andere Crewmitglieder so ein bisschen vorgestellt werden und man dadurch einfach so ein Gefühl hat, hey, guck mal, ich habe das Gefühl, die jetzt irgendwie zu kennen, und die sind jetzt irgendwie so ein bisschen näher an mir dran und sind jetzt nicht nur so formell in irgendeiner Rolle da, sondern da kommt irgendwie so eine Nähe, so ein Bezug auf, und jetzt komme ich zu dem Wir-Gefühl, ja, dass man gemeinsam auf einer Reise ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du die, es gab so Indienststellungen sowohl von Prima, Perla als auch Nova und Cosma auf YouTube zu sehen, so Crew-Leader mit einem passenden Video dazu.
Ja, ja. Wir waren tatsächlich unterwegs, als die Cosma getauft wurde. Und es wurde auf der Luna dann im Theatrum direkt übertragen.
Diese vier Videos und diese Lieder so hochgradig emotional. Ja, ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich sie höre.
Heißt We Make You Smile oder sowas?
Ich hab's im Kopf. Jedes Schiff hat ein Tauflied, also ein Crew-Lied sozusagen.
Ein Taufsong, ein Crew-Song,
ja. Auch bei der Perla von der Crew gesungen worden ist. Also, wer sie nicht kennt, ich kann nur jedem empfehlen, googelt bei YouTube mal danach, googelt bei YouTube danach, na, ist egal, googelt danach und schaut sie bei YouTube an, so rum. Also ich finde die halt wirklich hochgradig emotional und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, oh, jetzt wieder an Bord zu sein, das wäre doch jetzt schön, ja. Und so ein Gefühl zu erzeugen in einem ist mir jetzt losgelöst von Kreuzfahrten, bei keinem anderen Unternehmen, bei keinem anderen Produkt bisher so aufgefallen. Ne? Also jetzt gibt es auch vielleicht wenig Produkte, die so emotional sind wie vielleicht das Thema Urlaub möglicherweise. Vielleicht auch. Wobei Autokauf könnte noch emotional sein, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass am Autokauf irgendjemand hier, keine Ahnung, egal, jetzt schweifen wir ab.
Ein Autosong, ja, das ist unser neuer Song.
Nein, aber nur mal so. Man ist Teil einer Gemeinschaft irgendwie so ein bisschen. Ne? Also und das finde ich schon sehr speziell. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie es bei anderen ist. Aber das ist eins, was mich definitiv bei AIDA positiv immer wieder zurückholt.
Also vielleicht von mir noch dazu, ja, im Reisebereich tatsächlich, wer das gut kann, das sind vor allem Cluburlauber, hier kennt man ja alle die großen, ja, Aliana Robinson etc. Eventuell ist bei AIDA auch noch so ein bisschen Überbleibsel vom ehemaligen Clubschiff, dass man da besonders viel Wert drauf legt, ja. Mein Schiff macht das auch, ja, TUI Cruises, keine Frage, dieses willkommen zu Hause Gefühl gibt's dort ähnlich, aber ich gebe dir recht, AIDA macht das ganz, ganz besonders gut.
Ja, also ich meine, du hast eben...
Die machen das besser wie andere.
Hast eben gesagt, ich meine, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich war früher mit meinen Eltern viel bei Aldiana unterwegs und ja, genau dieses Gefühl kenne ich aus dieser Zeit noch, weil auch da, es gab einen Club-Song, es gab einen Club-Tanz, ich meine, den gibt's ja immer bei noch, AIDA natürlich... Also nicht mehr offiziell, aber der El Tiburon wird ja immer abends noch irgendwie im Beachclub oder am Pooldeck dann auch nochmal gezeigt, gelehrt, wie auch immer. Und ja, ich glaube, ich habe auch nie ganz verstanden, warum man dieses Clubschiff-Konzept wirklich so aufgegeben hat, weil ich fand, das gehört irgendwie auch mit dazu und passt für mich auch immer noch gut in die Zeit. Ne? Also wobei ich verstehe natürlich, mit Club verbinden viele, die Animateure reißen mich von der Liege und zwingen mich zu irgendwelchen Spielen.
Ja, aber das ist ja nicht so.
Das ist ja nie so gewesen. Ja, also weder damals bei den Ferienclubs an Land noch bei AIDA war das jemals so. Aber ja, ich glaube, diese Punkte, die da mit reinspielen, das sind halt wirklich ganz, ganz viele feine, kleine Faktoren, die geben halt genau dieses Gesamtgefühl einem.
Ja, ja, absolut. Also AIDA macht das ganz, ganz besonders gut. Bei dem Clubschiff fällt mir ein, also wenn man ein Schiff mal nehmen würde und wieder zum Clubschiff umbaut, dass man tatsächlich da so ein bisschen noch mehr Wert drauf legt, ich glaube, das wäre noch.
Das ist ja gar nicht umbauen. Die Hardware ist ja...
Nein, also ich meine, klar, nicht die Hardware, aber das Konzept auf dem Schiff einfach da wieder ein bisschen hinführen und sagen, ey, das ist unser Clubschiff. So wie ich schon andersrum gesagt habe, dass ich sage, okay, wenn andere hergehen würden und noch eine Familienmarke auflegen würden. Aber es führt jetzt zu weit. Aber tatsächlich, da gibt es so Nischenprodukte. Ich glaube, die hätten tatsächlich eine Chance.
Ich denke auch. Und wenn man nur für einzelne Reisen macht. Also vielleicht ist es
genau.
für ein Schiff, fürs ganze Jahr.
Fürs ganze Jahr, sagst, ja.
Hey, und da sind wir wieder beim Thema Eventreisen. Wir haben
vorhin
gesprochen. Aber vielleicht ist es, also liebe die Idiana, ich weiß nicht, wie man es am besten sagen würde, hört uns zu, macht doch mal ein Eventreise AIDA Clubschiff. Nein, also ich glaube, es würden genug also gut finden. Da müsst ihr jetzt überlegen, was gehört denn alles dazu? Aber ich glaube, da fallen einem genug Dinge ein, die den alten Charakter der Reisen wieder so ein bisschen mal rauskitzeln. Definitiv.
Ja.
Ich glaube, da wären ganz viele nostalgisch und würden sagen, oh ja, ich bin dabei.
Ja, gerade aus Nostalgiegründen dachte ich, das könnte tatsächlich absolut eine Idee sein.
Und einfach nur die Idee dahinter. Aber das ist ja bei Eventreisen, glaube ich, generell. Es ist egal, wohin es geht. Das Event ist sozusagen der eigentliche Motivator, wenn es denn so ist. Aber da reden wir vielleicht über andere Gelegenheiten nochmal drüber.
Ich wollte gerade sagen, ja, meine lieben Krusis da draußen, die uns gerade zuhören, ihr seht, unsere Ideen für weitere Folgen und weitere Themen gehen uns nicht aus. Uns fällt immer noch mehr ein. Ne?
Ja, aber
genau. Gehen wir wirklich mal. Dann sind wir ja durch. Ja. Genau, ja, auf jeden Fall haben wir ja auf der Liste stehen.
Ich hatte ja wirklich Zweifel, dass wir also mit 10 Punkten echt eine ganze Folge darüber echt erzählen können. Aber hey, ich bin ja also platt.
Uhr sagt ja.
Ja, wie kann das sein? Ja, also nee, das ist ja Hammer. Ja, jetzt bleibt mir nur wie immer zu sagen, ich habe gerade kein Skript vor mir, aber wir sagen sonst immer an der Stelle, hey, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es uns freuen, das freut uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert für weitere spannende Geschichten von uns. Und ansonsten würde ich sagen, Leinen los und Ahoi.
Ja, Ahoi. Haben wir noch eine Post-Credit-Scene?
Ja, also mich treibt es gerade so um, dass du vorhin die beiden Lieder nicht gehört hast. Das finde ich jetzt gerade irgendwie schade und ich muss überlegen, woran es liegt. Ich habe eine Idee, das werden wir jetzt aber nicht mehr im Rahmen dieser Aufnahme hinkriegen. Also danach schon, wenn ich die Stopptaste gedrückt habe. Aber ich hoffe, ihr liebe
Grusis... Routing in deinem Mischpool wahrscheinlich, ja.
Genau, also liebe Grusis, ich glaube, Thorsten wird es irgendwie schaffen, dafür zu sorgen, dass ihr, wenn ihr den Podcast hört, die Lieder, die ich da eingespielt habe, hört, auch wenn er sie nicht gehört hat. Und ich bin gespannt, wie er sie findet. Bis dahin, macht's gut.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Ciao. Bye.